Ich habe das Vorrecht, heute Morgen mit euch in Gottes Wort gleich reinzuschauen. Und Christian hat schon gesagt, was zu teilen, was mir auf dem Herzen liegt. Und das kann ich tatsächlich heute Morgen. Ich habe von Michael euer Jahresthema im Vorfeld zugeschickt bekommen. Und das heißt ja, mein Next Step mit Jesus weitergehen. Und so wie ihr ein Jahresthema hier in Langenfeld habt, haben wir eins in Wuppertal gehabt. Und darin bin ich ein Jahr lang unterwegs gewesen. Und so habe ich mich gefragt, wo gibt's vielleicht eine der Predigten, die ich gehalten habe, in die ich mich reingelebt habe, auch in meiner Vorbereitung, die ein Stück damit zu tun hat, was euch hier vor Ort im Moment bewegt. Und ich bin ziemlicher Überzeugung fündig geworden. Und deswegen möchte ich heute euch mit hineinnehmen in einen Gedanken, der durch das ganze Jahr hindurch für mich sehr präsent geblieben ist, obwohl es schon einige Monate her ist, dass ich dort tiefer drin war. Unser Jahresthema hieß einfach. Wege zu einem aufgeräumten Leben, genau. Und ich möchte heute mit euch über das Thema sprechen, wie man in Freiheit lebt und Ängste überwindet. Und vielleicht ist das genau der nächste Schritt, den du mit Jesus gehen solltest, angstlos zu werden und in Freiheit zu leben. Der Bibelvers, der uns durch dieses Jahr begleitet hat, steht in Johannes 10, Vers 10. Da steht, das ist das Ziel, was Jesus sich für uns und für dich ganz persönlich gesetzt hat. Nämlich, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Und dann sagt Jesus, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ich glaube, dass das die Idee von Gott her für jeden Einzelnen von uns ist, so zu leben. Das heißt nicht, dass jeder Tag einfach ist, nicht, dass jeder Umstand sich so glättet, dass wir nie Probleme haben, aber dass der innere Zustand, in dem wir leben, so ist, dass wir sagen, wir leben aus der Fülle Gottes heraus, was auch immer gerade meine Lebensherausforderung ist. Es gibt ein Buch, das möchte ich dazu sagen, dass ihr so ein bisschen wisst, wo vielleicht das ein oder andere Beispiel auch herkommt. Das heißt genauso, einfach. Wege zu einem aufgeräumten Leben ist geschrieben von Bill Heibels, einem Pastor aus Chicago. Und das Buch hatte 10 Kapitel, wir haben uns noch 2 weitere Themen überlegt und sind so durch dieses Jahr gekommen. Und ich möchte zu Beginn euch eine Geschichte aus diesem Buch erzählen, die uns hineinnimmt in dieses Thema Ängste überwinden. Also es hat tatsächlich stattgefunden, stellt euch vor, da sitzt jemand im Flugzeug, Bill Heibels sitzt in diesem Flugzeug und er sagt, es ist ein ganz normaler Tag wie immer. Man schnallt sich an, man weiß, jetzt gleich kommt das Startprozedere. Und wer von euch schon mal geflogen ist, weiß, das sind so dieser spannende Moment, wenn dann irgendwann das Flugzeug anfängt zu rappeln und wird richtig schön schnell und schiebt nach vorne. Und er sagt, wir merken so, wir heben ab und wir verlassen die Erde und der Zug geht richtig schön nach oben. Und in dieser Phase, wo es steil nach oben geht, kommt auf einmal eine Durchsage. Und zwar blinkt alles und es kommt der Alarm und er sagt immer wieder eine Stimme, das ist keine Übung. Beugen Sie sich nach vorne, den Kopf auf Ihre Knie bitte, nehmen Sie diese Notsituationsposition ein. Und er sagt dem Flugzeug, helle Aufregung und wir setzen uns alle so hin und es ist Geschrei und Theater im Flugzeug. Und er sagt, aber das Flugzeug zieht immer weiter hoch, immer weiter nach oben, aber er sagt, permanent diese Ansage und diese Warnung, sich bloß in diese Position zu begeben. Und er sagt, auf einmal bricht diese Ansage ab. Und es ist totenstill im Flugzeug. Dann knackt es irgendwann und dann hört man ein Hoppla. Entschuldigen Sie bitte, wir haben versehentlich den falschen Knopf gedrückt. Unser Fehler. Wir hoffen, wir haben Sie nicht allzu sehr beunruhigt. Das hat nicht ganz ausgereicht. Der Kapitän hat dann schnell entschieden, es gibt Freigetränke für alle, wer immer was auch immer trinken möchte, den ganzen Flug über, um diesen Schreck irgendwie zu verarbeiten. Es gibt so Momente, die jagen uns Angst ein, die sorgen uns. Und ich möchte mit euch darüber nachdenken, was hat eigentlich ein Leben in Freiheit damit zu tun, seine Ängste los zu sein? Ich habe einen Sohn, Jonas, ich habe 2 Söhne, einen Sohn, Jonas, der hat Anfang des Jahres mitbekommen, dass ich an dieser Predigtreihe arbeite. Und wir waren über Karneval in einem Ferienort in Holland, in so einer Bungalow-Siedlung und da gab es ein Schwimmbad. Und dann hat er mir vorher gesagt, Papa, wenn du über das Thema Ängste predigst, wehe, du erzählst, dass ich Angst vom Tauchen habe. Jetzt wundert ihr euch, warum ich heute von ihm erzähle und davon, dass er Angst vom Tauchen hat. Ich bin dann sonntags morgens aus diesem Ferienort weggefahren, weil ich einen Predigtdienst in Hilden hatte. Bin nach Hilden gefahren, habe gepredigt, komme wieder, meine Familie ist im Schwimmbad. Und ich bin dann auch dorthin und Iris sagt, komm mal, guck mal. Und mein Sohn steht am Rand, springt rein und hat die restlichen Urlaubstage mehr unter Wasser gelebt als über Wasser. Abends sitzt er beim Abendessen und sagt, Papa, jetzt darfst du das Beispiel nehmen. Wenn man seine Ängste überwunden hat, wenn man nicht mehr in Angst lebt vor etwas, wo man keine innere oder äußere Freiheit hat, wo man nicht mit klarkommt. Ich möchte euch die Frage mitgeben und sie gleich beantworten. Was ist eigentlich das Gegenstück zu einem Leben in Furcht und Sorge? Was ist das biblische Gegenstück dazu? Ängste sind total vielfältig. Sie begegnen uns auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und manchmal sieht man uns das gar nicht an. Ihr guckt mich alle nett und freundlich an, ob irgendeiner von euch in großen Ängsten lebt, das sieht man so von außen nicht. Und das Spektrum ist sehr weit. Es gibt Leute, die fangen schon an, in großer Angst zu leben, wenn sie nur an eine Spinne denken. Für andere müssen das wesentlich gravierendere Dinge sein. Ich habe in diesem Jahr mit einer Frau gesprochen, die sagt, ich bin eine wirklich gestandene, selbstbewusste Frau, aber wenn ich durch meinen Stadtteil gehe und einer bestimmten Person begegne, mit der ich eine ganz schlechte Erinnerung verbinde, dann bekomme ich Beklemmungen, dann beschleicht mich eine Angst vor dieser Person. Obwohl das Jahrzehnte her ist. Ein Vater hat mir erzählt, er sagt, ich habe ein erwachsenes Kind und das fährt in die Berge zum Wandern. Und es nimmt das Handy nicht mit, beziehungsweise es hat es mit, aber es hat es aus oder hat keinen Empfang. Und ich kann mein Kind über ein paar Tage nicht erreichen und ich weiß, es ist einfach wandern. Aber mich überkommt eine solche Angst um das Leben meines Kindes, dass ich telefoniert habe bis zur Bergwacht und rumtelefoniert habe, ob denn alles gut ist. Und mein Kind kommt wieder in bewohntes Gebiet und erfährt von der ganzen Unruhe, die ich gestiftet habe und ruft bei mir an und fragt, ob ich noch ganz in Ordnung bin. Aber für diese Person war das total ernst. Ich habe in diesem Jahr mit einem jungen Paar gesprochen, vielleicht gerade mal um die 20 Jahre alt, die sagen, wir führen eine total glückliche Beziehung. Uns geht's gut, wir gehen total gut miteinander um. Aber unsere Gespräche drehen sich permanent um die Angst, dass unsere Liebe scheitern könnte. Jeden Tag, seit Wochen haben die mir gesagt, ist das unser Gesprächsthema. Und so sieht ganz sicher kein Leben in Freiheit aus. Und deswegen ist das so wichtig zu wissen, ich muss meine Ängste loswerden, um in Freiheit leben zu können. Befreit zu leben heißt also, diese kleinen oder vielleicht auch großen Bastionen der Angst in unserem Leben wirklich zu sehen und sie zu überwinden. Ich habe euch gefragt nach dem Gegenstück zu einem Leben in Angst und Sorge. Ich möchte euch sagen, ich glaube von der Bibel her ist das Gegenstück dazu ein Leben im Shalom, im Frieden Gottes. Im Shalom Gottes zu leben heißt, dass Angst keine Macht mehr über mich und über mein alltägliches Leben hat. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen zeigen, in denen es immer wieder um diesen Frieden geht und wo das Gegenstück nicht unbedingt Streit ist, Krieg, Konflikt, sondern das Gegenstück ist Angst, Sorge. Also im Alten Testament lesen wir schon diesen bekannten Bibelvers, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Im Neuen Testament finden wir zwei Stellen, wo Jesus darüber redet, uns seinen Frieden zu geben. Und lest mal mit mir zunächst Johannes 14, Vers 27. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Und dann steht da, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Wenn wir den Frieden Gottes in unserem Leben haben, brauchen wir nicht in Furcht, in Angst und in Sorge zu leben. Und überall da, wo das da ist, darf das gehen, wenn der Friede Gottes einkehrt. Nächster Bibelvers dazu, Johannes 16, Vers 33 steht, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es ist eine Tatsache von Jesus her, dass Menschen in dieser Welt in Sorgen, in Ängsten leben, aber er sagt, ich habe diese Welt überwunden und ihr dürft in mir, mit mir im Frieden leben. Es geht also um einen inneren Zustand, der Furcht und Sorge überwindet, der Furcht und Sorge nicht länger zum Zentrum unseres Lebens macht. Und wahrscheinlich geht es den wenigsten von uns so, dass wir permanent, ständig in diesem inneren, perfekten Zustand leben. Sondern es ist einer, um den wir immer wieder ringen müssen, aber um den wir beten dürfen, den wir auch immer wieder neu erfahren dürfen. Und selbst da, wo heute deine Beziehungen, deine Finanzen, dein Glaubensleben alles in bester Ordnung ist und du sagst, mir geht's gut. Es kann sein, du kommst gleich nach Hause und irgendwas in deinem Leben verändert sich und dann sieht's erstmal ganz anders aus. Ich habe vor ein paar Jahren einen Tatort gesehen. Ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf. Ich habe einen Tatort gesehen am Sonntagabend. Und in diesem Tatort ging es um einen Soldaten, der aus Afghanistan zurückgekommen war. Unversehrt, unverletzt. Und dem ging es äußerlich blendend und seine Familie freute sich, dass er so gesund zurückgekommen war. Er war nur nicht gesund. Da musste nur eine Autotüre zukrachen oder irgendein Geräusch kommen, was ihn erinnerte an Erlebnisse aus seiner Kriegserfahrung in Afghanistan. Und dieser Mann lebte mit einem posttraumatischen Belastungssyndrom, was sein Leben kaputt gemacht hat. Er war äußerlich groß und stark und gesund und innerlich gefangen und kaputt. Und krank durch Ängste. Ich möchte mit euch ein paar Dinge durchgehen und zunächst anschauen, was sind eigentlich Friedensbrecher in unserem Leben? Und in einem zweiten Teil meiner Predigt dann die Frage stellen, wie können wir denen eigentlich begegnen und unsere Ängste loswerden? Einen Satz möchte ich noch vorwegschieben, es gibt durchaus gesunde Ängste. Also ein zähnefletschendes Tier, was auf dich zugerannt bekommt und dich in Bewegung setzt, da sitzt du nicht hinterher abends zu Hause und sagst, ich muss dringend meine Ängste überwinden. Das ist sehr gut und sehr gesund, dort vorsichtig zu sein. Und es gibt Momente, das ist gut, das ist ein natürlicher Reflex, Angst zu haben. Aber es gibt so viele Bereiche in unserem Leben, da ist das einfach ein Friedensbrecher. Und über diesen Gedanken möchte ich mit euch näher nachdenken. Und Friedensbrecher sind deswegen nicht unbedingt Menschen. Es ist nicht der Krieg, der Konflikt, in dem ich lebe, sondern der innere Zustand, der mich nicht im Frieden sein lässt. Also, ich habe es euch nochmal aufgeschrieben, Friedensbrecher oder Umstände, die unsere innere Ruhe erschüttern. Sie platzen ungefragt in unser Leben, sie rufen Angst hervor, sie verursachen Sorge. Wenn man sie unbeachtet lässt, dann nehmen sie unser ganzes Leben ein, dann riskieren wir, dass sie die Herrschaft über unser Leben übernehmen. Ich nenne euch 5 ganz typische Friedensbrecher im Leben von Menschen. Der erste ist finanzieller Druck. Wenn ich am Limit lebe mit meinen Finanzen, wenn es mir wirtschaftlich nicht gut geht, dann bin ich nicht im inneren Frieden. In einer Kultur, in einer Gesellschaft, die uns lehrt, wir reden nicht über Geld, wir haben's, ist es ja enorm schwierig, an den Punkt zu kommen, zu sagen, mir geht's in dem Bereich nicht gut. Was ändern? Ich muss mein Leben vielleicht auf den Kopf stellen, damit ich wieder klarkomme. Und ich liege jede Nacht in meinem Bett und frage mich, wie ich diesen Monat überstehe oder wie ich durch die Woche komme oder wie ich meinem Kind erkläre, dass ich irgendetwas nicht kaufen kann oder wie ich einen Traum, den ich habe, mir niemals werde erfüllen können oder wie ich einfach nur die allernächste Rechnung bezahle. Wenn das mein Zustand ist, wenn das vielleicht gerade deine Lebensrealität ist, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass du nicht sagst, ich lebe in totalem Frieden. Mir geht's total gut, sondern dann gibt's Angst und Sorge und einen Friedensbrecher in deinem Leben. Und ich bin überzeugt davon, dass das nicht Gottes Idee für unser Leben ist. Ich glaube, dass wir, wenn wir Christen sind, wenn wir mit Gott unterwegs sind, nicht in einem permanenten Zustand leben sollten, der uns im finanziellen Druck lässt. Sondern ich glaube, dass Gott eine Idee und ein Konzept hat, mit unserem Geld umzugehen, der uns in seinen Frieden hineinbringt. Ein zweites Beispiel für einen Friedensbrecher sind Beziehungsprobleme. Da, wo wir im Konflikt oder in Sorge, in Problemen mit Menschen leben, verlieren wir normalerweise auch diesen Zustand, dass es uns innerlich gut geht. Und da ist vielleicht deine Angst oder deine Sorge um einen geliebten Menschen. Vielleicht ein Kind, was du hast, was gerade so seine ganz eigenen Wege geht. Und du merkst, ich habe da meine Sorgen, meine Befürchtungen und ich habe da so eine Angst in mir, die mich vielleicht gar nicht schlafen lässt. Oder die Veränderung im Leben deines Partners, die dich vor Fragen stellt, wie geht das weiter? Wie kommen wir weiter miteinander klar? Da gibt es vielleicht Freunde, die sich distanzieren, die sich dir gegenüber so verhalten, dass du denkst, wenn die jetzt auch noch anfangen, in unserem Umfeld schlecht über mich zu reden, Dinge breitzutreten, dann lebst du in Angst, dass dein ganzes Beziehungsgefüge kaputt gehen könnte. Kein Moment, der dich gut schlafen lässt, keiner, wo du sagst, es ist alles heil, sondern ein echter Friedensbrecher, der Shalom verhindert. Ein dritter Bereich, den vielleicht viele von euch auch kennen, unerwartet schlechte Nachrichten. Bis gerade eben ist alles gut und dann kommt dieser Moment, der alles verändert. Alles verändert. Mir hat dieses Jahr jemand in unserer Gemeinde gesagt, wenn ich in meinen Briefkasten schaue und da liegt ein Einschreiben drin, dann weiß ich schon, das wird nichts Gutes bedeuten. Ich habe noch nie ein Einschreiben bekommen mit einer guten Nachricht. Weißt du, vielleicht hatte jemand von euch schon mal Glück, aber der sagt, wenn ich meinen Briefkasten aufmache, dann weiß ich das schon. Vielleicht guckst du in dein Mailpostfach und siehst nur den Namen und den Betreff einer E-Mail und weißt, da kommt jetzt ganz sicher nichts Gutes. Da kommt die Kündigung, da kommt irgendwas, was in dein Leben eintritt und du weißt, jetzt ändert sich gerade alles. Wahrscheinlich hat jeder von euch diesen Moment dieser Übermittlung einer schlechten Nachricht schon mal erlebt. Ich kann mich im Leben mit meiner Frau an einen solchen Moment erinnern. Wir wachen morgens früh auf, weil ihr Handy klingelt. Und wir sitzen im Bett und sie geht dran und ihre Eltern sind dran und sagen, hör mal, heute Nacht ist dein Cousin mit dem Motorrad tödlich verunglückt. Das ist der Moment, wo du aufwachst und sich alles verändert. Deine ganzen nächsten Tage, deine ganze Planung von allem, was eigentlich jetzt dran wäre, gemacht würde, ändert sich. Im Buch, und das habe ich mir nochmal aufgeschrieben, steht an dieser Stelle, wenn Menschen so etwas erleben, Shalom ist ausgezogen. Das ist der Moment, wo zumindest von unseren Gefühlen her der Friede gegangen ist und Sorge und Ängste gefangen nehmen. Ein vierter Friedensbrecher, an den ich euch ungern, aber doch kurz erinnern möchte, ist moralisches Versagen. Der Moment, wo wir merken, mein Verhalten oder irgendetwas, was ich tue oder was ich denke, entspricht nicht dem, wie ich eigentlich leben will oder eigentlich leben sollte. Der Idee Gottes entspricht es nicht. Und das weiß ich auch. Und es macht was mit meinem Leben. Und ich weiß, ich bin Gott und oder anderen Menschen gegenüber schuldig geworden. Und oft ist mit dieser Schuld eine Angst und eine Scham verbunden. Und hoffentlich und wahrscheinlich ganz schnell ein Schuldbekenntnis und ein Sühneprozess vor Gott. Und vielleicht dieser Gedanke, das wird mir nie wieder passieren. Das tue ich nie wieder. Und vielleicht schon die Ahnung, das ist zwar meine Hoffnung, aber vielleicht oder wahrscheinlich wird es mir doch nochmal passieren. Und das ist dieser Moment, wo wir nicht im Frieden mit Gott leben und wo wir auch nicht im Frieden sind mit unseren Umständen und wo ganz oft noch die Angst dazu kommt, das, was ich gerade verbockt habe, könnte offenbar werden. Dann gibt es noch die tollen Prediger, die dir erzählen, dass irgendwann mal alles offenbar wird und dein Lebensfilm abläuft. Das ist der Moment, wo du nicht mehr weißt, ob du überhaupt jemals sterben und im Himmel ankommen möchtest. Wenn alles offenbar wird, alles verurteilbar, alles erkennbar für andere, welch eine Angst, welch eine Beklemmung löst das im Leben von Menschen aus? Ich persönlich habe in diesem Jahr mit Menschen geredet, die sagen, das Wissen um Schuld und Versagen in meinem Leben, das löst so eine Angst aus in mir, dass mein ganzes Leben prägt und beeinflusst. Ein Friedensbrecher. Ich versuche etwas zu prägen in Wuppertal und in Hilden, dort wo ich Verantwortung trage und ich bin mir sicher, das wird euch als Gemeinde auch nicht fremd sein, aber es ist ganz bewusst unsere Gemeindevision. Wir wollen ein Ort fantastischer Gnade sein. Wir wollen ein Ort sein, an dem Menschen mit ihrem Versagen, mit ihren Niederlagen wissen, wenn ich jetzt hier offenbar werde, dann treffe ich nicht auf Menschen, die den Finger heben oder die Nase rümpfen, sondern die mich in den Arm nehmen, die mich trösten, die mit mir beten, die mich ans Kreuz führen und die mir sagen, wir leben alle aus der Gnade und Vergebung Gottes. Wenn das die Kultur, wenn das die Art und Weise ist, wie Christen miteinander umgehen, dann ist das der Weg, wie Frieden wieder hineinkommen kann in unser Leben. Ein Ort fantastischer Gnade. Der fünfte und letzte Punkt, den ich euch benennen möchte in der Liste der Friedensbrecher, ist der bevorstehende Tod. Vielleicht bist du schon länger krank und weißt, wie es weitergehen wird, wenn Gott nicht eingreift. Vielleicht auch ganz frisch, vielleicht hast du diese Woche oder vor einigen Tagen einen medizinischen Befund bekommen, der dein Leben im Moment auf den Kopf stellt. Dann hast du vorhin schon geschluckt bei dem Punkt unerwartet schlechte Nachrichten. Oder du bist vielleicht einfach in einem Alter, wo du weißt, ich habe keine Jahrzehnte mehr vor mir. Das ist so. Unser bevorstehender Tod kann ein großer Friedensbrecher sein, kann unser Leben in große Unruhe versetzen. Und wie können wir denn Frieden haben mit dem Wissen, irgendwann kommt dieser Prozess des vielleicht noch Leidenmüssens und Sterbens? Vor ein paar Jahren war Peter Schneider bei uns in Hilden in einer Seniorenstunde und er erzählte von einem Erlebnis, was er hatte. Er erzählte, dass er mit einer alten Schwester gebetet hat, die ihn darum gebeten hatte. Und während er mit ihr betet, merkt er, wie Gott hineinredet in seinen Geist und sagt, sag dieser lieben Schwester, sie soll sich auf die Ewigkeit vorbereiten. Und Peter ist kein ängstlicher Mensch, der hat das sofort getan. Und er hat uns erzählt, er hat großes Entsetzen und Empörung geerntet. Wie man sowas sagen könnte. Aber es ist ein Fakt, dass das früher oder später auf jeden von uns zukommen wird und wir vielleicht alle deswegen beten, dass Jesus bis dahin doch wiederkommt, aber nicht so viel davor. Es reicht ja kurz, bevor wir sterben müssten. Dann könnten wir so lange noch ein spannendes Leben führen. Friedensbrecher. Egal welcher Friedensbrecher dich im Moment herausfordert, es ist keine gute Idee, ihn zu ignorieren. Es ist keine gute Idee, über sich selber zu sorgen. Ich bin halt jemand, der sich leicht Sorgen macht. Ich hatte immer schon einen Hang dazu, in Befürchtungen zu leben. Ich bin eben so. Ich wünsch dir, dass das nicht die Wahrheit über deinem Leben ist. Ich wünsch dir, dass du dich deinen Ängsten stellst, deinen Friedensbrechern und dass deine Perspektive eine andere wird. Corrie ten Boom hat mal folgenden Satz formuliert. Sie sagt, sich Sorgen nimmt dem Morgen nichts von seinem Leid, aber es raubt dem Heute die Kraft. In Sorgen, in Ängsten, in Befürchtungen zu leben, kann dir ganz viel Lebenskraft rauben. Und deswegen möchte ich mit euch darüber nachdenken, wie wir unsere Ängste überwinden dürfen. Friedensbrecher, dass uns das zunächst mal aus der Bahn wirft, dass uns das herausfordert, ist in Ordnung. Aber dann ist die alles entscheidende Frage, was geschieht dann in deinem Leben? Welcher Prozess setzt ein? Was passiert als Reaktion auf das, was gerade in dein Leben eingetreten ist? An dieser Stelle möchte ich einen Satz nochmal von Bill Hybels zitieren. Der klingt zunächst mal ziemlich ungeistlich. Also wenig glaubensvoll, der lautet, machen Sie sich auf harte Arbeit gefasst, aber es gibt Hoffnung. Weiß nicht, ob ihr den jetzt hören wolltet, an der Stelle euch mit euren Ängsten zu beschäftigen. Vielleicht wäre jetzt auch schon ein guter Zeitpunkt für einen Aufruf und glaubensvolles Gebet. Und dann gehen wir alle befreit und befriedet nach Hause. Und dann kommt der Mann und sagt, machen Sie sich auf harte Arbeit gefasst, aber es gibt Hoffnung. Ich möchte ihn für uns ein Stück übersetzen, diesen Satz, und möchte sagen, Arbeit und Hoffnung, das heißt, da steckt die Überzeugung dahinter, wir sind in der Lage, mit Gottes Hilfe, und das ist unsere Hoffnung, mit Gottes Hilfe unsere Ängste zu überwinden. Und das kann durchaus harte Arbeit sein. Unsere Hoffnung ist, dass Gott mit uns geht, dass er der Überwinder ist, dass er mit seinem Geist in uns uns zu Überwindern macht. Und doch kann es ein Prozess harten Arbeitens an uns sein. Und deswegen möchte ich richtig verstanden werden, das schließt Befreiung durch Gottes Kraft überhaupt nicht aus. Aber es ist manchmal oder vielleicht sogar häufig Gottes Weg, mit uns durch einen Prozess zu gehen, des Lernens, des Zuverstehens, diesen Schritt, meinen nächsten Schritt mit Jesus tatsächlich zu gehen und ihn nicht nur zu beamen, nicht nur auf einmal an einem anderen Ort zu sein in meinem inneren Zustand, sondern durch diesen Lernprozess mit Jesus durchzugehen und zu merken, ich kann meine Ängste überwinden und in dem Shalom Gottes leben. Deswegen möchte ich euch gleich vier Punkte nennen und drei davon sind sehr praktisch, sich mit sich und seinen Ängsten auseinanderzusetzen. Und der vierte ist dann der, was stellen wir ihm entgegen, diesem Friedensbrecher? Drei davon haben also damit zu tun, sich mit sich und der Angst auseinanderzusetzen und der vierte ihm eine Antwort zu geben. Und ich habe auf der folgenden Folie einen Gedanken formuliert, der mir noch sehr wichtig ist. Ich kenne euch als Gemeinde nicht so gut, weiß nicht, wie ihr da so aufgestellt seid. Wenn Gott in unserem Leben nicht übernatürlich eingreift, durch ein gewaltiges Wunder, hat er wahrscheinlich lang schon einen natürlichen Lösungsweg bereit. Es ist so traurig, wenn Menschen diesen dann wegen falscher Erwartungen an Gott nicht gehen. Ich begegne immer wieder Menschen, die sagen, ich bete einfach so lange, bis Gott was tut. Und ich möchte dich ermutigen, bete und solange bis Gott auf diese Art und Weise, wie du dir das wünschst, eingreift, geh gehorsame Schritte im Glauben. Tu das, was Gott dir vor deine Füße legt. Und vielleicht sind das heute die Punkte, die ich dir nenne. Und wenn Gott dir die Gnade schenkt, dich von deiner persönlichen Angst oder Furcht in einem Moment zu befreien, dann großes Dankeschön an Gott. Und wenn nicht, geh diese gehorsamen Schritte mit ihm. Okay, ich möchte euch die folgenden vier Punkte nennen. Das erste ist, finde die Ursache für deine Ängste heraus. Es ist erschreckend zu sehen, wenn Menschen manchmal lebenslang in lähmenden Ängsten leben. Und wenn man sich das genauer anschaut, das genauer untersucht, dann sind das oft ein, zwei Momente im Leben, die waren so einschneidend, so prägend, dass von diesem Moment an das eine dauerhafte, manchmal jahrzehntelange Angst wird. Ich habe ein solches Erlebnis einmal gehabt, in einem Schwimmbad, in einer Wasserrutsche. Da haben vor mir ein paar Leute eine Sperre gemacht, also haben sich quergesetzt in die Rutsche und ich bin in die reingerutscht, weil ich das nicht wusste. Das war noch nicht so schlimm. Hinter mir kamen aber ein paar Erwachsene und ich war vielleicht 13, 14 Jahre alt und die sind kräftig in mich reingerutscht. Und das war für mich ein traumatisches Erlebnis. Es hat mir wehgetan, war beängstigend, beklemmend und ich bin danach jahrelang total ungern in solche Schwimmrutschen gegangen. Und irgendwann vor ein paar Jahren stand ich mit meinen Jungs und meiner Frau im Schwimmbad und meine Frau ging mit unserem Kleinen zum Rutschen und mein Großer sagt so ein bisschen als Vorsichtiger, ne Papa, wir beide rutschen halt nicht so gerne. Da habe ich gedacht, jetzt wird es ganz dringend Zeit, deine Angst loszuwerden, bevor du die auch noch vererbst. Das ist Jahre her, du bist inzwischen in einer ganz anderen körperlichen Verfassung. Heute müssen andere vorsichtig sein, wenn sie vor dir eine Sperre machen in der Rutsche. Du musst dringend deine Angst loswerden. Und die Ursache, das ursprüngliche Erlebnis zu kennen, ist sehr hilfreich, um sich dann mit seiner Angst auseinanderzusetzen. Es gibt Leute, die vermeiden Kontakt mit Wasser jeder Art. Die gehen nicht auf Boote, die gehen nicht auf Strände, die gehen nicht ins Schwimmbad, weil sie einmal ein schlechtes Erlebnis mit Wasser gemacht haben. Es gibt andere, die fahren kein Auto mehr, die setzen sich in kein Flugzeug. Manche gehen keine vertrauensvollen Beziehungen mehr ein, weil sie ein Erlebnis hatten, was so einschneidend und so prägend war. Manchmal ist es auch viel versteckter. Ich habe von einem Jungen gelesen, der hatte Riesenprobleme, aus dem Haus zu gehen, zur Schule zu gehen. Wenn sie ihn dorthin bekommen haben, dann verließ er den Klassenraum nicht, um in die Schulpause zu gehen. Es war alles angstbesetzt. Der Junge bekam professionelle Hilfe und man schaute, wo kommt diese sprichwörtliche lähmende Angst her? Und man fand heraus, dass er als Kind sehr lebhaft war, sehr agil. Und dass er schon als kleines Kind immer wieder das Elternhaus verlassen hat, rausgelaufen ist, im Vorgarten spielte, auf die Straße lief und seine Eltern ihn immer zurückgeholt haben und seine Mutter ihm immer gesagt hat, du musst hier bleiben. Da draußen gibt's große Gefahren. Da können dir schlimme Dinge passieren. Da gibt's böse Menschen. Da gibt's Katastrophen, die eintreten können. Was man nicht bedacht hat in diesem Moment war, dass das ein sehr fantasiebegabtes Kind war. Und diese Warnungen wurden zu riesigen Szenarien in seinem Kopf. Und Jahre später ist er nicht mehr bereit, aus dem Haus zu gehen, nicht mehr bereit, aus dem Klassenraum zu gehen, durch diese eigentlich wohlmeinend schützenden Worte seiner Eltern. Klarheit über den Ursprung kann ein ganz wesentlicher Teil der Lösung sein, seine Ängste loszuwerden. Das zweite hat schon wieder einen mehr geistlichen Aspekt da drin, nämlich decke die Lüge auf, die die Angst dir auftischt. In Ängsten, in diesen lähmenden Ängsten, nicht in den gesunden Ängsten, steckt immer eine Lüge. steckt immer etwas, was uns abhält davon, in Freiheit zu leben. Und in Johannes 8, Vers 44 lehrt Jesus ein paar Sätze über den Teufel. Und er sagt über den Teufel, dass er der Lügner schlechthin ist. Dass er der Ursprung, die Quelle der Lüge ist und dass er ein großes Interesse daran hat, in unser Leben Lügen hinein zu verbreiten. Uns in die Spur von Lügen Glauben zu bringen. Und die nimmt uns gefangen. Der Vater der Lüge. Und wenn man das übersetzt, bedeutet das, dann gibt es die Gedanken in unserem Kopf von Tragödie oder Verrat. Man nennt das Katastrophengedanken. Du bist verheiratet und dein Partner kommt nicht zum vereinbarten Zeitpunkt nach Hause. Zwei mögliche Szenarien, Tragödie oder Verrat. Es ist was ganz Schlimmes passiert, irgendwo und er liegt am Straßenrand und verblutet und. Oder Tragödie. Ja, oder sie hat mich verlassen, wird nie wieder auftauchen, irgendwann finde ich einen Brief und dann geht das Szenario in deinem Kopf los. In den allermeisten Fällen passiert das nicht. Da sind wir an der Stelle gesund. Aber da, wo uns Ängste gefangen nehmen, sind es immer diese zwei Dinge. Und es ist immer die Lüge, die uns gefangen nehmen möchte. Wenn es dem Teufel gelingt, uns in diese Spirale des negativen Denkens hineinzunehmen, dann hat er schon fast gewonnen. Und vor allen Dingen raubt er uns unseren Frieden. Vielleicht hast du eine richtige, eine notwendige Lebensveränderung erkannt. Vielleicht weißt du, es wird Zeit, meinen Job zu wechseln. Vielleicht weißt du, ich möchte an dem Punkt in meinem Leben endlich ehrlich werden. Vielleicht weißt du, da habe ich einen Ruf Gottes auf meinem Leben, dem folge ich bis jetzt noch nicht. Oder ich möchte an diesem oder jenem Punkt ganz bewusst etwas verändern. Wenn du an dem Punkt bist, dann geht es los. Dann kommen Gedanken in deinen Kopf zu sagen, wenn du das tust, wer weiß, ob die nächste Stelle sicher ist. Wer weiß, ob das Ehrlichwerden auf Gnade trifft. Oder auf Verurteilung und Enttäuschung und Empörung. Wer weiß, ob ich Gottes Ruf wirklich richtig gehört habe. Und dann kann es so viel geben, was dich davon abhält, deinen Weg des Glaubens mit Jesus zu gehen. Und dann kann es sein, dass die Angst und die Befürchtungen in deinem Leben Überhand gewinnt und diesen notwendigen Risikoschritt nicht gehst. Und dann glaubst du der Lüge des Feindes. Angst lebt von Täuschung. Angst möchte, dass die Lüge in deinem Leben dir etwas auftischt, was dich lähmt. Diese Katastrophengedanken kommen vom Teufel selbst. Und deswegen glaube ich, dass das Aufdecken schon die halbe Miete sein kann, um seine Angst loszuwerden, zu sagen, Teufel, ich will dir nicht glauben. Ich möchte auf dem stehen, was Gott über mein Leben sagt. Ich möchte auf seiner Wahrheit stehen und ich möchte den Frieden, den Shalom Gottes nicht preisgeben. Dritter Schritt auf dem Weg, seine Ängste loszuwerden, heißt ganz konkret, stell dich deiner Angst. Also mach das Ganze konkret. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, unsere Ängste eskalieren nur dann in unserem Leben, wenn sie nicht angenommen werden, wenn sie nicht behandelt werden, wenn wir uns nicht mit ihnen auseinandersetzen. Und deswegen glaube ich, mit Gottes Hilfe zu sagen, ich stelle mich dem jetzt. Ich weiß, wo es herkommt und ich habe die Lüge darin verstanden und jetzt gehe ich aktiv darauf zu, kann dich enorm befreien, auch schnell befreien. Ich möchte an der Stelle euch ein sehr persönliches Beispiel erzählen, wo es eine Angst in meinem Leben gab und wo erst dieser Schritt mir Freiheit gegeben hat. Und zwar hat das... Oder wurde das sehr konkret in meinem Leben in der Zeit, wo ich auf der Bibelschule war. Auf Beröa in Herzhausen von 2000 bis 2004. Ich hatte das Vorrecht, ich habe alleine gewohnt in einer Wohnung, weil ich habe vorher im 7-Personen-Haushalt gelebt und die Bibelschule hat gesagt, ist okay, du darfst alleine wohnen. Normalerweise laden sie mal in die 3-Zimmer-Gemeinschaft ein. Ich hatte mein Zimmer, meine Wohnung für mich alleine. Und da gab es Momente, da wache ich morgens auf und merke, mir tut was weh. Und dann habe ich gedacht, das ist bestimmt was ganz Schlimmes. Und wenn mein Bauch wehtat, dann habe ich gedacht, da hast du wahrscheinlich irgendwas da drin. Und vielleicht stirbst du daran. Ich sehe schon ein paar schmunzelnde Gesichter und ihr denkt, ja, Anfang 20. Ob ihr das glaubt oder nicht, das war eine ernsthafte Problematik in meinem Leben. So, immer wieder Es konnte die Verschnupfung sein, es konnte irgendeine Form von Rückenschmerzen sein, irgendeine körperliche Beeinträchtigung, die ich gespürt habe. Und sie war immer verknüpft mit der Befürchtung von schlimmsten Erkrankungen. Und dann habe ich mich angefangen, damit auseinanderzusetzen. Und ich wusste, wo das herkommt. Ich wusste, dass es in meinem persönlichen Umfeld jemanden gab, der immer so gelebt hat. Und dann habe ich als Kind und als Jugendlicher immer erlebt und auf einmal merke ich, du hast das übernommen in dein Leben. Und du hast da an der Stelle ein falsches Vorbild in dein Leben gehabt, ohne dir das als Vorbild vorzunehmen. Das war Schritt 1. Ich wusste die Ursache meiner Ängste. Und ich habe dann auch verstanden, das ist eine Lüge des Teufels. Du bist Anfang 20, du bist kerngesund, du hast einen Schnupfen, du hast was auch immer. Aber das reichte an der Stelle nicht mehr, mir das einfach nur zu sagen. Ich musste mich meiner Angst ganz bewusst stellen. Dann habe ich einen Termin gemacht auf der Bibelschule, damals mit meinem Lehrer für Johannesevangelium und für ein paar Fächer, dem Johannes Schneider, und habe gesagt, Johannes, wir müssen uns treffen, wir müssen reden. Und dann habe ich ihm das Ganze erzählt und als Antwort bekam ich, hör mal, Holger, du bist doch verheiratet, ne, mit der Iris. Ja, ja. Die ist doch Krankenschwester. Ja. Pass auf, dann machen wir das ab heute so. Ab heute entscheidet Iris, ob du krank bist oder nicht. Wenn du irgendetwas hast, dann sagst du das Iris. Und wenn die sagt, du bist krank, dann bist du krank. Mein großes Leid ist, bis man bei Krankenschwestern in die Kategorie krank kommt. Ich bin eigentlich seitdem nie wieder krank gewesen. Wisst ihr, der Prozess war, ich musste mich meiner Angst stellen. Und seitdem geht es mir sehr, 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 sehr gut. Und ich bin meiner Angst los. Und da kann irgendwas wehtun, da kann irgendwas sein. Und der Friede Gottes, der Shalom bleibt. Die Grundüberzeugung, dass Gott mein Leben in seiner Hand hält. Helfen wir einander, uns unseren falschen Ängsten zu stellen oder richten wir unser Leben darum herum ein? Eine irrationale Angst lähmt unser Leben. Manche Menschen sind richtig Gefangene ihrer Ängste. Und lest mal in dem Zusammenhang mit mir 2. Korinther 5. Da steht, so, wo sind wir denn? Da. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken unter den Gehorsam gegen Christus. Wir haben einen Prozess zu gehen in unserem Denken, es unter den Gehorsam, unter die Gedanken und unter die Wahrheit Gottes zu bringen. Und um an diesen Punkt zu kommen in meinem Leben, dass ich alles gefangen nehme, was mein Leben lähmt, musste ich mich konkret dieser Angst stellen, mich mit ihr und jemand anders in dem Fall auseinandersetzen. Mein letzter Punkt in diesem Zusammenhang lautet, spreche Worte der Wahrheit. Stelle der Lüge die Wahrheit Gottes entgegen. Und ich glaube, je mehr Wahrheit von Gott her Raum zurückgewinnt in meinem Leben, umso weniger Raum und Platz ist da für Angst und Gefangenschaft. Und deswegen kehrt umso mehr wieder der Friede und die Freiheit Gottes in meinem Leben ein. Es gibt viele kreative Wege, die Wahrheit Gottes in unserem Leben präsent zu halten. Du kannst das auf deinem Monitor, in deinem Computer, kannst du dir deine gerade wichtige Wahrheit vielleicht hinschreiben. Ich hatte eine Mutter, die hat eine Zeit lang in unserem Haus überall Bibelverse oder immer den gleichen an alle möglichen Stellen hingeklebt, sodass wir denen immer wieder begegnet sind und daran vorbeigelaufen sind. Manchmal hilft vielleicht auch das Selbstgespräch. Ich habe euch am Anfang erzählt von Bill Heibels, der in diesem Flugzeug sitzt und das Flugzeug steigt so hoch und diese beängstigende Ansage ertönt. Und er sagt, während ich da hockte in diesem Flieger, meinen Kopf auf meinen Knien, habe ich mit mir selber geredet. Hat mir gesagt, du bist schon so oft geflogen und es ist bisher immer gut gegangen. Und wahrscheinlich wird das jetzt auch gut ausgehen. Und wenn nicht, weißt du, du hast doch Frieden mit Gott. Du weißt, wo du hingehst. Du weißt, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Du weißt, du hast dein Leben Gott gedient und du bist in Gottes Hand. Und er sagt, je länger ich so mit mir geredet habe, umso mehr konnte ich mich selber persönlich beruhigen. Und als wir dann da saßen bei den ganzen Freigetränken und sich alles beruhigt hatte, sagte mein Sitznachbar zu mir, was war eigentlich mit Ihnen vorhin los? Warum sind sie so ruhig geblieben in dieser Situation? Und dann hat er noch Gelegenheit, von dem Frieden Gottes in seinem Leben zu erzählen. Auch in dem Moment großer Angst. Manchmal ist vielleicht der Rückzug ins Gebet, die Auseinandersetzung im Gebet mit Gott, dein Weg, diese Wahrheiten Gottes auszusprechen. Und dann sag nicht, Herr, vielleicht könntest du irgendwas tun. Vielleicht Sätze sind an der Stelle keine Glaubenssätze, sondern Gott, ich traue dir zu, dass du etwas verändern kannst, dass du in der Lage bist, hier einzugreifen oder da etwas zu tun, damit dein Shalom-Friede zurückkommt in mein Leben. Letzter Bibelvers, den ich mit euch lesen möchte, ist aus Philipper 4, Verse 6 und 7. Da steht, sorgt euch um nichts. Was für eine unverschämte Ansage von Paulus. Sorgt euch um nichts. Aber er setzt seinen Sondern dagegen. Er sagt, was wir stattdessen tun sollten. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und wie geht's dann weiter? Und der Friede Gottes, da ist er wieder, der Friede, um den es geht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Bring alles das, was in der Gefahr steht, eine Angst deines Lebens zu werden und dich gefangen zu nehmen im Gebet mit Flehen vor Gott und mit Danksagung. Und Paulus sagt, und der Friede Gottes, der Shalom Gottes soll dein Herz bewahren. Ein Weg, sich solche Wahrheiten in sein Leben zurückzurufen, kann auch ein Lied sein. Vielleicht denkt der ein oder andere gerade von den Älteren schon an dieses Lied, mir ist wohl in dem Herrn, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ich habe euch heute auch noch ein Lied mitgebracht. Und ich möchte euch das jetzt gleich einspielen lassen. Und es ist ein englisches Lied und ihr habt einen deutschen Text gleich nochmal auf der Leinwand. Und ihr dürft das mithören, mitlesen. Und in diesem Lied geht es darum, nicht länger ein Sklave der Angst zu sein. Und die Wahrheit, die dem entgegengestellt wird, ist, ich bin ein Gotteskind. Und ein Gotteskind muss nicht und soll nicht und braucht nicht in Angst und unter Sklaverei der Angst zu leben. Und ich würde euch sehr herzlich einladen, diese knapp 4 Minuten zu nutzen, Gottes Geist einzuladen, in euer Leben hineinzureden. Euch zeigen zu lassen, wo ihr euren nächsten Schritt mit Jesus gehen könntet. Eine Angst, vielleicht eine ganz tief sitzende, jahrzehntealte Angst oder eine ganz frische, aktuelle Angst, ihm abzugeben, damit Friede Gottes neu einkehrt. Und vielleicht musst du diese Schritte gehen. Vielleicht musst du erstmal daran arbeiten. Aber dann kann diese 4 Minuten deine Zeit sein, eine Entscheidung zu treffen. Ich will diesen Prozess gehen. Ich will lieber durch einen schmerzhaften Veränderungsprozess gehen mit Jesus, bevor ich mein restliches Leben Gefangener meiner Angst bleibe. Und ich lade euch ein, am Ende dieses Liedes, wenn ihr sagt, das ist mein Punkt und ich möchte heute den ersten Schritt darin gehen, um mich meiner Angst stellen und möchte sie in Angriff nehmen in nächster Zeit. Ich möchte sie vor allen Dingen Gott benennen, dass sie am Ende dieses Liedes persönlich aufsteht. Vielleicht ist das schon deine erste Angst, aufzustehen und jemand anders sieht das, dass du noch Angst hast in deinem Leben. Ich kann euch beruhigen, ich habe in diesem Jahr häufig über dieses Thema gepredigt und nach jedem Gottesdienst Gespräche mit Menschen geführt, die mir davon erzählt haben. Und ich hätte es am Anfang dieses Jahres nicht geglaubt, dass das so ein prägendes Thema ist für so viele, auch Kinder Gottes. Du bist damit nicht allein, aber du darfst heute in Freiheit hineinkommen und Frieden Gottes erleben. Deswegen nutzt diese Zeit dieses Liedes und dann würde ich gerne zum Ende mit euch, für euch beten. Und da wir das dieses Jahr als Gemeinde so hatten und ich noch solche Karten hatten, gibt es am Ende, wenn ihr aus diesem Saal rausgeht, die Möglichkeit, eine solche Karte mitzunehmen. Da steht drauf, lebe in Freiheit. Leben in Freiheit ist bei Gott möglich. Ja? Stelle dich deinen Ängsten, um sie zu überwinden. Sei nicht länger ein Sklave der Angst. Vielleicht ist das deine Erinnerung, die du mitnimmst, zu sagen, ich treffe nicht nur heute Morgen eine Entscheidung, sondern ich gehe auch die nächsten Schritte in der kommenden Woche. Wenn ihr das Lied abspielt und die entsprechende Folie einmal auflegt, wäre das super.